Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen und dass du so gut meinst mit uns. Danke dir, dass wir die Bibel haben. Danke dir, dass wir heute jetzt wieder aufschlagen und forschen darin dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du die hungrigen Seelen labst und dass du ihnen Speise gibst, dass sie aufgebaut werden und dass sie mit Kraft noch nach Hause gehen können, mit Mut und mit Freude. Wir brauchen dich so dringend und wir wissen, dass du dein Wort benutzt und dass du dein Wort scharf machst und es gebrauchst. Lass dieses Wunder geschehen, Herr. Amen. Ja. Okay. Schon wieder einen ganzen Monat her, dass wir uns getroffen haben. Unglaublich. Echt krass. Beim letzten Mal haben wir Vers 5 und 6 verlassen und sind auf Vers 7 bis 25 eingegangen. Kapitel 19 natürlich, zweite Mose, ja. Genau. Und Gott beabsichtigt hier dem Volk eine ganze Reihe eigentlich von Lektionen zu erteilen. Habt ihr Ideen, welche das sein könnten? Also zwei haben wir letztes Mal angeguckt.
So, wo sind wir so, welche Verse?
Ab Vers 7 bis Vers 25. Ja? Vielleicht lesen wir es zuerst nochmal und dann ist vielleicht ein bisschen leichter. Okay. Ich überlege immer noch, aber lesen wir ab Vers 7. Okay. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit, und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab. Und er heiligte das Volk und wusch ihre Kleider. Und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Der Herr sprach zu Mose: Steig hinab und warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Also, welche zwei Hauptlektionen will Gott hier zunächst mal an das Volk ihnen beibringen? Wie nennt man das? So pädagogisch schlau macht er das. Lernen durch Erfahrung.
Gehorsam. Die Grenze nicht überschreiten.
Es sind worum es mir geht, ist nicht, dass sie ein gewisses Verhalten lernen, sondern sie sollen zwei Wahrheiten lernen. Also da ziele ich jetzt gerade drauf ab. Zwei Wahrheiten. Welche zwei Wahrheiten denkt ihr durch das ganze Prozedere? Gott hätte ja irgendwie in Form von einem Engel erscheinen können, sage ich mal. Warum mit dem ganzen Trara außenrum und warum ist so kompliziert, wie es ist? Oder es ist kompliziert, oder? Hin, her.
Seine Heiligkeit.
Ja, absolut. Gell? Also es ja, wird sehr, sehr deutlich, oder? Auf vielerlei Art und Weise, wie er das ganze Spielfeld, sage ich mal in Anführungszeichen, aufbaut, ja, wird sehr, sehr deutlich, dass Gott transportieren möchte, er ist heilig. Und keiner kann ihm nahen. Doch einer, Mose.
Ja. Und dann Aaron.
Ja, und dann Aaron später auch, genau. Aber nicht in dem Maß wie Mose. Ja. Wobei Aaron genauso ein Schatten ist auf Christus hin. Ja. Christus vereint sich dann. Aber okay, das ist richtig, hast du beobachtet. Die erste Lektion, dass Gott heilig ist. Damit haben wir uns letztes Mal ausführlich befasst und geschaut, mit welchen Elementen das alles hier dann auch unterstrichen und herausgestellt wird. Und das ist sehr, sehr eindrücklich. Ja. Die zweite Lektion. Genau, die zweite ist, dass man einen Mittler braucht, dass aufgrund dieser Heiligkeit es einen Brückenschlager geben muss, einen Brückenbauer. Einer, der die Verbindung herstellt. Weil das Volk kann nicht hin zu Gott und Gott kann nicht völlig, also könnte vielleicht, ja, aber dann wäre es schlecht für den Menschen. Also deswegen braucht es einen, der diese Verbindung herstellt. Dessen, was sich heute viele auch rühmen. Manche nennen sich auch, es gibt ja auch Wahrsager und so weiter, manche nennen sich Medium. Mhm. Sie ein Medium sein. Das ist genau das, gell? Eine Verbindung herstellen. Aber das gibt's keine, es gibt kein Medium außer Christus.
Hätte noch nie eine
ja, muss man noch nicht, ne? Jetzt aber wollen wir sehen und nochmal ein bisschen näher hinschauen. Und nicht nur sehen, dass es einen Mittler braucht, sondern auch, was der Mittler tut, was seine Aufgabe ist. Das wollen wir jetzt in diesem Text entdecken und ich denke doch wertvolle Informationen einfach daraus ziehen. Das ist nicht nur Informationen, Erkenntnis würde ich sagen.
Eine Frage ist Gottes Auftreten. Erinnert ja irgendwo an Gericht oder an Zorn oder an etwas Dunkles.
Ja.
Gott ist ja auch auf anderen Arten und Weisen schon erschienen.
Ja.
Verstehst du das so, dass das jetzt, weil Gott auch dem Volk zeigen will, wegen ihrer Sündhaftigkeit, darum erscheint er auf diese Art und Weise?
Ja, wie ich schon sagte, Gott hätte Engel schicken können oder hätte auf unterschiedliche Arten und Weisen den Menschen sich nahen können. Bei Elia war es damals in diesem leisen Wind, ja, also es, aber begleitet wiederum mit solchen ähnlichen Erscheinungsformen. Also Gott könnte sehr, sehr unterschiedliche, sag ich mal, Formen wählen, aber er wählt an dieser Stelle ganz bewusst diese Form, um diese Botschaft zu transportieren, dass er heilig ist und dass er unnahbar ist. Warum macht das ausgerechnet hier? Weil hier ein Bund geschlossen wird und wir an einem sehr, sehr wichtigen Eckpfeiler sind in der ganzen Geschichte. Ja, es ist von hier aus wird sich sehr, sehr viel aufbauen. Und deswegen stellt er nochmal sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, dass diese grundsätzlichen Wahrheiten, Gott ist heilig, der Mensch ist sündig, Und es braucht diesen Mittler, ja, also all diese geistlichen Wahrheiten werden hier besonders herausgehoben. An anderen Stellen macht Gott es nicht so sehr, an anderen Stellen sind wir aber auch nicht an so gewichtigen heilsgeschichtlichen Punkten wie hier. Ja, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt hier. Ja, und da alles, was hier ganz, ganz wichtig und vordergründig ist, das wird hier nochmal unterstrichen von Gott und wird wirklich herausgestellt. Und deswegen denke ich, dass Gott es auf diese Art und Weise hier tut und macht. Welche Aufgaben können wir hier entdecken? Man könnte vielleicht einiges entdecken, aber welche Aufgaben nimmt der Mittler wahr? Also das heißt Mose jetzt hier.
Also dass Gott zu Mose spricht und Mose das dann dem Volk sagt und auch andersrum. Also das Volk sagt dem Mose was und das sagt er dann Gott wieder.
Genau. Also es ist die erste und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, dass der Mittler die Botschaft Gottes, die Information sozusagen von Gott zu dem Volk bringt. Ja, das ist nicht nur übrigens bei Mose so, sondern das ist, ist durch bei die ganze Propheten. Bibel. Ja, genau. Also. Ja, die Propheten sind ja auch die ganze Zeit diejenigen, die das Wort des Herrn überbringen an das Volk. Botschafter sind. Ja. Also das ist eine ganz, ganz zentrale Funktion. Und dementsprechend sehen wir das eben auch bei Jesus. Ja? Dass er derjenige ist, der das Wort von Gott an das Volk bringt, oder? Das ist richtig. Wenn wir mal ein bisschen schauen wollen, auf der einen Seite ähnelt Christus sehr stark hier Mose und den Propheten, aber auf der anderen Seite, das will ich jetzt euch ein bisschen zeigen, was noch darüber hinaus.
Das ist noch lebendig.
Ja, also da kommen wir, genau. Aber wir schauen uns ein bisschen so Stück für Stück an. Schauen wir mal ein bisschen Matthäus. Matthäus, Kapitel 4. Mein Weg zu Matthäus ist momentan immer ein bisschen kürzer als zu den anderen Evangelisten. Matthäus nimmt sich ja viel Zeit, Jesus einzuführen in die Welt, sag ich mal, in Anführungszeichen, oder seine Einführung in die Welt zu betrachten, genau zu beleuchten. Bis Kapitel 3 dauert es, bis Jesus getauft wird, dann kommt die Versuchung Jesu. Es ist aber alles Vorbereitung. Ja, sein Dienst hat noch nicht begonnen. Sein Dienst beginnt eigentlich in Kapitel 4, ab Kapitel 12, Vers 12. Danke. Da können wir lesen. Als er, das ist Jesus, gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali, das sind zwei Stämme von Israel und das lagen im Norden von Israel, da wo Galiläa eben liegt. Gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Wie zeigt sich dieses Licht? Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Okay, also Christus stellt sich nicht zuerst irgendwie vor oder was weiß ich, was man alles machen könnte zuerst. Vielleicht mal ein paar Leute kennenlernen oder keine Ahnung. Man könnte ja sehr, sehr unterschiedlich starten. Oder Werbetour, keine Ahnung. Mit dem Ochsenkarren, ein paar Schilder oder keine Ahnung. Aber Jesus fängt sofort an zu predigen, okay? Sobald diese Einführung vorbei ist, das allererste, was er macht, ist, er predigt. Und er ruft eine Botschaft aus. Und von da an, das heißt, Jesus hat dort angefangen und hat den Leuten gesagt, tut Buße. Kehrt um, heißt es. Wendet euch von eurem alten Leben ab, kehrt um zu Gott. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jetzt bricht das Evangelium an. Jetzt blüht es auf, macht euch bereit. Es ist wirklich so eine Ankündigung und eine Aufforderung. Aber das ist für mich wichtig, das zu entdecken und zu sehen, Jesus ganz am Anfang predigt. Ja? Und wir können eigentlich letztendlich durchgehen bis ans Matthäus-Evangelium, bis ans Ende, bis er seinen Dienst hier auf der Erde beendet. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, seine letzten Worte, ist auch Lehre, ist auch Verkündigung. Mir ist gegeben, alle Gewalt, kennen wir, gell? Ja.
Also heißt es, dass er keine Jungen zu der Zeit hatte?
Da noch nicht, nee.
Die sind dann gleich anschließend, die ersten
Jünger. Genau, die ersten Jünger sind ab Vers 18, ja. Mhm. Genau. Also er beginnt seinen Dienst und im Anfang dieses Dienstes beruft er dann auch die Jünger. Aber er, das was voransteht, ist, Jesus beginnt zu predigen. Und das tut er auch weiter, wenn wir Vers 23 schauen. Und das ist im Grunde eine Überschrift über das alles, was weiter, oder ja, kann man sagen, eine Klammer, eigentlich ist es eine Klammer zwischen Matthäus 5 bis 7. Das ist ja die Bergpredigt. Ja, eigentlich ist es die Klammer sogar ein bisschen noch weiter. Die Bergpredigt beginnt in Kapitel 5, geht bis 6 und 7 und danach kommen zwei Kapitel, machen schon mal ein bisschen Vorarbeit, da brauche ich nachher nicht so viel sagen. Gell? Danach kommen zwei Kapitel, wo ganz viele Heilungen, Stillung des Sturmes und solche Dinge kommen. Ja? Und ganz am Ende von Kapitel 9 kommt dann hier in Vers 35, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. So, dieser Vers, der kommt fast ganz genauso hier in Kapitel 4, Vers 23. Schaut mal, schlag mal gleich auf, ihr habt es noch im Ohr, was in Kapitel 9 steht. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also das ist wie eine Klammer, ja? Ein Stilmittel von Matthäus. Aber wir sehen, wenn wir jetzt in den Text hineingehen, verlassen wieder die grobe Struktur, wir gehen wieder in den Text hinein, was steht? Es heißt, was tat er? Er lehrte in den Synagogen und er predigte das Evangelium des Reiches. Und er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Das, was da ist, um seine Lehre und um seine, das ist ja sein krassen Anspruch, den er hat, zu tragen und zu bestätigen. Ja. So wird sein Job, seine Aufgabe überschrieben. Lehren, Gottes Wort predigen, verkündigen. Und das tut er dann ja auch sehr intensiv, oder? Ab Kapitel 5. Kapitel 5, 6, 7 und so weiter. Sehr, sehr viel davon. Aber das lesen wir jetzt nicht im Einzelnen. Was aber so wichtig ist zu sehen, dass Jesus nicht einfach nur irgendwie Gottes Wort predigt, halt, haben viele gemacht vor ihm, oder? Es war der Erste. Nee, oder? Hat Jesaja schon viel gelehrt? Hat Mose schon viel gelehrt? Hat er? Aber etwas, was besonders über Christus gesagt wird, das lesen wir in Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7 am Ende. Und das ist vielleicht noch nicht unbedingt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon etwas sehr Besonderes. Kapitel 7, 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also wir sehen hier, die Lehre, die Jesus bringt, das ist nicht einfach Information. Das ist nicht einfach nur irgendwie einfach eine, ja, ein paar Anordnungen oder was auch immer. Es ist eine Lehre mit Vollmacht. Das heißt, da steht Kraft dahinter. Diese Lehre bewegt etwas, die bewirkt etwas in den Menschen. Also wie gesagt, das bedeutet nicht, dass Gott bei Mose oder bei anderen nicht gewirkt haben konnte bis jetzt. Aber bei Christus in einem ganz besonderen Maß, mit einem richtigen Schwergewicht. Und alle Volksmengen sind erstaunt, sind außer sich. Und nicht nur über das, was er tut, das ist das Interessante, sondern über das, was er lehrt. Ja? Also sehr, 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 sehr wichtig und sehr, sehr bemerkenswert. Und darüber hinaus, wie wir es vorher gehört haben, das ist aber auch noch nicht alles. Er lehrt nicht nur das Wort, sondern er ist sogar das Wort. Und das ist schwer für uns irgendwie so ganz in den Kopf reinzukriegen. Ich habe einiges heute auch über diese Wahrheit nachgedacht. Was bedeutet das? das heißt, Jesus ist das Wort. Wir kennen das ja, gell, Johannes 1, am Anfang war das Wort. Bedeutet das, dass Christus aus Buchstaben besteht, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber wie versteht ihr das? Das hilft uns ja wenig, wenn wir irgendwelche schönen Formulierungen haben, aber nicht wissen, was damit gemeint ist. Was bedeutet es, wenn Christus das Wort Gottes ist? Wie versteht ihr es?
Alles wurde durch das Wort gemacht. Also Gott sprach und Jesus hat dann gehandelt.
Richtig, also das heißt, dass er sehr, sehr stark mit dem Reden Gottes identifiziert wird oder fast gleichgesetzt wird. Ja? Mhm. Also wenn Gott redet, dann kann man sagen, ist es untrennbar eigentlich mit Christus verknüpft, oder? Du kannst es nicht loslösen. Ich hab's mal so auch gesagt, du kannst, oder, warte, ich habe sogar ein bisschen aufgeschrieben, lass mich kurz gucken. Wo steht's? Also Christus, er bringt nicht nur irgendwelche Teilinformationen von Gott, so eine Teilbotschaft, sondern in seiner Person, in ihm, ist das ganze Wort Gottes enthalten. Und du kannst, es ist exklusiv in ihm, es gibt nichts über ihn außerhalb von ihm, sozusagen. Ein Teil der Botschaft ist Christus. Nein, es ist nicht ein Teil, es ist nicht nur ein Teil. Es ist halt, ja, es muss alles mit Christus verknüpft sein. Versteht ihr, damit es Gottes Botschaft ist? Alles ist mit ihm verknüpft, alles läuft auf ihn hinaus. Er ist der Ursprung dieses Wortes auch, er ist der Ausführende dieses Wortes. Er ist auch derjenige, der auf den alles hin angelegt ist. Also das heißt, wenn wir das machen, wie es vielfach eben auch gemacht wird, dass man das Alte Testament oder irgendwelche Stellen losgelöst von Christus liest, dann hast du kein Wort Gottes mehr. Dann ist es nicht mehr Gottes Wort. Weil es mit Christus zu tun haben muss. Es muss verknüpft sein. Das heißt nicht, dass in jedem Satz Jesus stehen muss. Das nicht, aber es muss in irgendeiner Verbindung muss es zu Christus stehen. Wenn es von dem weggelöst ist, dann ist es kein Evangelium mehr und dann ist es kein Wort Gottes mehr. Also das heißt, wie ich es finde, sehr, sehr gut auch ausdrücken, ist Hebräer Kapitel 1. Ich glaube, man kennt ja sehr, sehr gut diese Stelle, aber vor diesem Hintergrund schlagen wir es nochmal auf, Hebräer Kapitel 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also, wir haben viele Informationen schon die ganze Zeit über gehabt und viele Botschaften von Gott durch die Propheten. Aber jetzt, sagt er, jetzt ist Christus gekommen und mit Johannes 1, Vers 14 zu sprechen, dieses Wort, was schon immer da war, um das es schon immer ging, das schon immer das Eigentliche war, worauf alles hinausläuft, wodurch alles besteht, das ist jetzt auf einmal, hat es Gestalt angenommen. Christus, also das heißt, Christus wurde Mensch. Und wir haben gesehen, wir haben ihn angefasst, wir konnten ihm Fragen stellen. Ja. Und versteht ihr, wenn vorher im Alten Testament auch viele Dinge, wie soll ich sagen, nicht so deutlich, nicht so klar sind, man versteht, du kannst einen Vers nehmen, wie unterschiedliche Auslegen kannst du dazu nehmen. Sehr, sehr viele. Aber jetzt auf einmal wird es wesentlich konkreter und jetzt auf einmal siehst du, wenn du Christus anschaust, kannst du wissen, wie Gott es im Alten Testament zum Beispiel gemeint hat. Also das heißt, wir müssen es alles von Christus her deuten und von ihm her auslegen. Okay? Das ist ganz wichtig für uns, für unsere Bibelauslegung, die wir betreiben. Wenn wir das vergessen, wenn wir das nicht sehen, dann tun wir dieses größere Licht, das Gott gegeben hat, beiseite. Seht ihr, man kann sehr, sehr unterschiedliche Gewichtungen legen von der Schrift her. Dadurch, dass einige Dinge, ich sag mal, sich zu widersprechen scheinen, kannst du die Deutungshoheit sozusagen oder von wo du es verstehst, kannst du entweder hier legen oder du kannst es hier legen oder du kannst es hier legen. Verstehst du, kannst die Sprüche zum Beispiel sagen, das ist die klarste Offenbarung und alles andere unterordnet sich dem. Versteht ihr, was ich meine? Die klarste Offenbarung, das hellste Licht, das wir haben, das ist in Jesus und durch das, was er den Aposteln durch seine Apostel weitergegeben hat, wie er durch die Apostel seine Gemeinde gebaut hat. Das ist das klarste Licht, versteht ihr? Und wenn wir das Alte Testament, deswegen, wenn wir das Alte Testament lesen, so wie wir unsere Bibellese jetzt machen, wo einige von euch mit dabei sind, oder wenn ihr selber das Alte Testament lest, ganz egal, dann müssen wir das immer mit dem aufgeschlagenen Neuen Testament machen eigentlich. Nie einfach separat. Wir das größere Licht, das Verständnis, die Klarheit, die leuchtendste Offenbarung, die ist da, als Gott gesagt hat, jetzt kommen nicht nur einzelne Anweisungen, jetzt kommen nicht nur einzelne Befehle, jetzt kommt eine Person, jetzt kommt Christus. Habt ihr Fragen? Dahin. Ist irgendwas unklar? Immer auf ihn gucken. Alles ist auf ihn ausgelegt. Was sagt... Schlagen wir mal nicht nur Matthäus auf, sondern Markus mal auf. Was eigentlich sowieso schon absolut logisch ist, macht Gott jetzt hier nochmal zweifelsfrei klar. Markus Kapitel 9, da heißt es in Vers 7 heißt es, und es kam eine Wolke, ihr kennt die ganze Geschichte, gell? Verklärung, Berg der Verklärung. Es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Das ist eigentlich schon klar, oder? Wenn Christus auf die Erde kommt, er lehrt vollmächtig, eigentlich ist es sowieso schon klar. Aber jetzt geht Gott nochmal her und sagt, ich habe euch Christus jetzt auf die Erde geschickt, der ist mein geliebter Sohn. Bitte, hört ganz genau zu, was er sagt. Bitte, schaut auf ihn, lernt von ihm, folgt diesem nach. Ja? Richtet euer ganzes Leben auf diesen einen aus. Weil es gibt keine andere Offenbarung daneben. Es gibt nichts anderes. Alles, was Gott zu sagen hat, ist in Christus zu finden. Okay? Das ist wirklich sehr, 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 sehr krass. Das ist schön eigentlich, das zu wissen. Andererseits ist es das andere, was mir noch wichtig dazu geworden ist, eben das, worauf wir jetzt auch gleich kommen werden. Was bedeutet es denn? Was ist das für ein Schritt, wenn das Wort Fleisch wird? Das ist ein riesiger Schritt Gottes nochmal auf den Menschen zu, oder? Also es ist ein Schritt aus dieser Unnahbarkeit, die wir gesehen haben in 2. Mose. Ein weiter Schritt hinaus und mitten in das Volk hinein. Und es ist mittendrin, wie Johannes sagt, das ist so, 1. Johannes, ja, wir schlagen das halt nochmal auf. Weil Johannes auch im Nachhinein so darüber staunen muss. Ja, ich weiß nicht, von Anfang an hat es gar nicht richtig begriffen. Zwar halt ein Lehrer, gell? Aber jetzt im Nachhinein, Mann! Das ist Johannes. Kapitel 1. Jetzt warte ich noch ganz kurz, bis ihr es habt. 1 Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Und er kann es gar nicht fassen, gell? Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Ja, also er sagt sogar, was unsere Hände betastet haben, was wir angefasst haben. Also es ist so ein gewaltiger Schritt, den Gott macht auf uns Menschen zu, dass Christus da ist. Und nicht nur, dass er da ist und dann irgendwie Gottes Wort und seine Botschaft überbringt, sondern er tut ja noch weit, weit, weit mehr. Und das ist nichts anderes, als wie Matthäus 1 dann geschrieben steht. Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Emmanuel nennen. Was bedeutet Gott mit uns? Könnte Gott noch mehr mit uns sein? Geht nicht. Und nicht nur das, aber wir haben gesehen, dass es auch in anderer Art und Weise Mose diese Mittlerfunktion einnimmt. Nicht, dass er nur das Wort bringt, sondern, was tut er auch? Vers 8, Kapitel 19, Vers 8.
Er übergibt es an das Volk.
Ja, das ist Vers 7. Vers 8. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Okay. Wir haben schon gesagt, eigentlich überflüssig. Gott hat ja Ohren zu hören. Aber was wird uns dadurch gelehrt? Was wird uns dadurch klar gemacht?
Er repräsentiert das Volk vor Gott.
Genau. Das ist die Botschaft. Genau. Er vertritt das Volk vor Gott. Warum ist es nötig? Als Volk selber, so wie es steht, nicht so gut vor Gott dasteht. Deswegen brauchen sie das Mose vor sich vertritt. Was wäre, wenn Mose nicht da gewesen wäre? Wenn wir ein bisschen weiter blättern in unserem, sag ich mal, Gedächtnis, wenn wir die der Bibel weitergehen.
Machen sie ein Kabel Gottes vor.
Machen sie, ja, das sowieso, aber was wäre dann die Folge davon?
Vernichtung.
Vernichtung und keiner, der eintritt. Keiner, der es aufhält. Das ist, warum es den braucht. Der dann sagt, gedenke aber deines Wortes. Ja? Und deiner, das, was werden die anderen Völker sagen? Sagt übrigens nicht, da hast du nicht so viel Mitleid mit all den Menschen. Er appelliert an Gott und an seine Treue und an seine Verheißung. Also, das ist diese andere Seite, dass es einen braucht, der auch da, aber auch nicht nur das Volk vor Gott vertritt, sondern auch das Wort des Volkes bringt vor Gott. Das tut Christus auch, oder? Hebräer Kapitel 7. Ich denke, es gibt einige Stellen, an denen wir das sehen können. Er ist mittendrin in dem Vergleich das alte Priestertum mit dem Priestertum Jesu. Und er zieht hier in Vers 25 diese Schlussfolgerung daher, nämlich weil er ein unveränderliches Priestertum bekommen hat, ein ewiges Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten. Und retten ist sehr, sehr vielfältig. Das ist nicht nur eine einmalige Aktie, ein einmaligen Akt, einen vielleicht mal rauszuziehen, sondern es bedeutet, ihnen für sie Heil zu erwirken, für sie Gutes vor Gott zu erwirken. Kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Eigentlich müssen wir sagen, wenn Gott bereit war, seinen Sohn, das sagt Römer Kapitel 8, so vielleicht wollte ich es auch nochmal kurz aufschlagen. Deswegen ist es für uns so ein bisschen, brauchen wir das? Schauen wir hier Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Habe ich hier Römer 8 gesagt?
Mhm.
Ja, Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn und für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Schau mal, aber jetzt hier, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn Gott selber derjenige ist, der rechtfertigt, und wenn Gott selber der ist, der Christus geschenkt hat, warum brauchen wir dann Christus überhaupt, dass er für uns Einsprache hält bei Gott? Versteht ihr, was ich meine? Man könnte ja denken, Gott selber hat doch Frieden hergestellt. Er ist ja nicht länger zornig auf uns. Ich denke, und hier wird es ja übrigens auch nochmal gesagt, gell? Wer ist, Vers 34, wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben. Also, gibt es Verdammnis, wenn Christus schon dafür gestorben ist? Eigentlich nicht. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist. Noch ein Grund. Der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Okay, er macht hier ein Pflock um den anderen rein, um was bei uns zu bewirken. Es geht letztendlich um das, was wir verstehen und was wir, vieles, was auch der Hebräerbriefschreiber schreibt, von dem, was passiert, wird ja auch vieles in Bildern beschrieben, damit wir es begreifen können, damit es etwas mit uns macht. Ja, was soll das mit uns machen hier? Was ist das Ziel? Was möchte der Heilige Geist uns hier mitteilen? So, ich verstehe von der Grundausrichtung her, wie würden wir es mit anderen Worten beschreiben? Wir sind ja mitten in Römer 8, wir haben gesehen, Gott wirkt eine wunderbare Rettung. Was möchte er jetzt hier machen? Warum sagt er das alles?
Einfach das Heil zu bestätigen.
Zu bestätigen und fest zu zementieren, ja. Und zu sagen, wie unumstößlich das ist. Ja. Ja, also, wer wird Anklage erheben? Also, wenn wir unser Leben anschauen, gäbe es viel Grund, Anklage zu erheben, oder? Wenn wir so, sag ich mal, aus unserer Perspektive gucken, denken, oh, es gibt viel Grund zu verdammen. Also, aber jetzt sagt er, wer ist es, der verdammt? Und dann haut er einen Pflock nach dem anderen rein und sagt, und deswegen nicht, und deswegen nicht, und deswegen nicht. Sodass wir uns fest überzeugt sein dürfen, ja, wir sind versöhnt. Und es ist ganz klar und ganz fest, dass Gott uns gegenüber Frieden geschlossen hat. Dass alles in Ordnung ist. Seht ihr es? Und welche Pflöcke sind das hier? Christus ist gestorben, er ist auferweckt, er ist zu Rechten Gottes und verwendet sich für uns. Versteht ihr? Er legt für uns Fürsprache ein bei Gott. Selbst wenn irgendwie noch was kommen sollte, wo Gott sagt, nein, jetzt hat er aber eine Grenze überschritten. Jesus ist da und legt Fürsprache ein. Wird er seinen Sohn auf die Seite schieben und sagen, nein, lass mich? Ja, wenn ich dich sehe, kann ich dich anders. Es ist so eine Zusage. Es ist so eine Gewissheit. Es ist so eine Ruhe, dass wir wissen dürfen. Wenn Christus da ist, dann und wenn ich durch ihn, wie Hebräer sagt, durch ihn mich Gott nahe, es kann nichts mehr schief gehen. Ich darf mir sicher sein, dass Gott mir nicht mehr keine Zorn mehr gegenüber mir hat, dass ich Frieden haben darf. Was für eine Botschaft, was für ein Trost, oder? Das müssen unsere Seelen verstehen, das müssen wir im Glauben erfassen, weil dann dürfen wir immer wieder neu zu dieser Ruhe kommen, zu der wir nicht kommen, wenn wir uns eigenes Leben angucken. Dann ist es von Versagen gekennzeichnet. Meins wie eures. Oh, wie gut es ist, dass wir Jesus haben, dass wir so einen Mittler haben, der, wenn selbst bei Mose Gott so viel Geduld hatte und so oft auf Moses Bitte eingegangen ist, wie viel mehr bei seinem Sohn? Wie viel mehr? Das ist wirklich eine bessere Zusicherung kannst du eigentlich nicht haben. Dann ist es auch noch, wie wir in Kapitel 8 vorher gesehen haben, wenn wir wissen, was da steht, der Geist sich unsere Schwachheit annimmt und all dessen. Nochmal eine Zusicherung. Es ist nicht nur Christus selbst, es ist der Geist, der mit unaussprechlichen Seufzern und so, das kennt ihr ja, gell? Ja. Boah, ihr Lieben, es ist so eine massive Zusicherung. Da müssen wir festhalten daran. Das ist wirklich gut. Gut, habt ihr Gedanken noch dazu, um das zu ergänzen oder was ihr, was euch dazu wichtig ist, Fragen oder eigene Ergänzungen, Gedanken?
Es ist ein bisschen eine Herausforderung immer wieder, weil, also ich finde, man sieht es gut in dem Bild, der die Worte von Jesus hört und sie in sein Herz nimmt und in sein Leben, ist wie der Mann, der sein Fels auf Stein baut, und der andere, das wäre dann der andere, der sein Haus auf Sand baut. Ein Haus aus Sand zu bauen ist jetzt was sehr Leichtes, das können kleine Kinder mit einer Schaufel, aber in Stein und Fels Löcher hineinzubohren, um ein Fundament zu machen, ist Knochenarbeit und Schweißarbeit und äußerst schwierig. Und also natürlich, es gibt Halt und Sicherheit und alles, aber es kostet auch innerlichen Kampf und Arbeit und
Ja, richtig, es ist oft nicht so auf dem Silbertablett diese Wahrheiten auch serviert, so das ist eingängig, und unser Fleisch sagt, ja, juppie, darauf habe ich schon gewartet. Meistens nicht, aber manche haben das auch so gesagt, mit Bergbau verglichen, diese Arbeit, der du, das ist manchmal wirklich auch das ganze Leben als Christ eigentlich. Es ist oft ein starker Kampf, es ist oft Tränen, oft ein Ringen und auch noch nicht vieles noch nicht verstehen. Aber immer wieder lässt uns Gott an solche Dinge vorbeikommen, wo uns die wunderschönsten Schätze aufstrahlen. Und wir sagen, oh Mann, hat sich doch alles gelohnt für das. Es hat sich doch alles gelohnt, 10-mal gelohnt. Ja. Will ich immer wieder machen.
Also diese ziemlich spontane Idee. Aber wenn wir in Christus sind, er ist für uns gestorben, wir haben das ewige Leben, wir haben ihn angenommen. Heißt das denn, wenn Gott uns in Christus ablehnt, er lehnt seinen eigenen Sohn ab?
Ja, letztendlich natürlich, klar.
Ja, ja. So, es ist mehr ein Spiel wie nur wir.
Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Wenn Gott uns trotz seiner Verheißung, sage ich mal, ablehnen würde, dann würde es sein Wort, seine Ehre, Christus, alles würde auf dem Spiel stehen. Ja. Das ist ganz klar, dass es da nicht nur um so kleine Dinge geht, weil das ganze Ding steht dahinter.
Was mir auch einfach, dass Jesus irgendwie, er kann sich nicht von seinem Volk trennen. Ich sehe es einfach von Apostelgeschichte 9, Saul, warum verfolgst du mich?
Ja.
Und das sage ich, warum verfolgst du nicht meine Kinder oder die Christen? Aber mich, ich bin direkt, wenn du die Gemeinde was antust, dann fühle ich das
absolut
direkt.
Absolut, ja. Ist so. Ja, das ist wunderbar, diese Identifikation da zu sehen, diese Gleichmachung. Und deswegen spricht die Bibel an so vielen Stellen von in Christus zu sein, oder? Und jedem Bibelübersetzer, der das wegnimmt und der das irgendwie anders umschreibt, den will ich am liebsten. Ihr wisst schon. Das ist so wichtig und das ist so ein zentraler Begriff, versteht ihr? In ihm zu sein. Und das kannst du nicht. Ich habe noch bis jetzt keinen gefunden, der das gut anders umschrieben hat. Das ist für uns so, klingt ein bisschen erst einmal nicht gleich. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr in Christus, wirklich in Christus verborgen zu sein, das ist so wichtig. Es ist so, da müssen wir wirklich nicht vorschnell irgendwelche andere oberflächlicheren Erklärungen nehmen, sondern wirklich hineingehen und darüber nachdenken und uns von Gottes Geist lehren lassen, was das eigentlich bedeutet. Das ist kostbar. Das ist kostbar.
Was auch mit diesem Verse, wenn er sagt, warum verfolgst du mich? Ja. Wenn man denkt an diese kananitische Frau, und sie kam zu Jesus und sie sagt, sei barmherzig mit mir, obwohl es ihr Kind war. Ja, sie hat nicht gesagt, sei barmherzig mit meinem Kind, sondern mit mir, ich. Die zwei Seelen waren so in sich quasi.
Welche Begebenheit meinst du mit der Phönizierin oder welche?
Ja, okay. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Matthäus 15.
Ja, genau.
Einfach diese Idee, dass man so eng ist, seelisch, dass man sich nicht mehr trennen kann.
Ja, absolut. Und das, wie gesagt, wenn man die Taufe trägt, dieses ganze Bild, da ganz, ganz stark wird es da vermittelt, diese Gleichmachung mit Christus. Aber auch durchs ganze Neue Testament hindurch, vor allem, wie gesagt, diese Formulierung in Christus. Ja, wir überlesen es nur, das ist das Problem. Aber das ganze Neue Testament ist voll davon. Alles. Okay, weitere Gedanken oder Ideen oder Ergänzungen?
Also, ich bin immer wieder froh, dass wir einfach so im Neuen Testament nach Jesus leben.
Ja, absolut.
Das ist einfach, ich sage mal, die Härte des Gesetzes und die Probleme, die sich daraus ergeben.
Ja, absolut. Und
wie schnell, sage ich mal, bist du da in die Falle gelaufen?
Ne? Ja, wenn Gott da keine Gnade schenkt, bist du unweigerlich, verläufst du dich.
Ja. Aber in Jesus einfach die Gnade schlechthin.
Absolut, absolut. Das ist wirklich auch das, worauf wir immer wieder neu kommen, oder? Wenn wir sehen, in diese Zeit hinein, auch bei allen Privilegien, die sie hatten, niemals tauschen, niemals, niemals. Ja. Wirklich. Nimm alle Wunder, nimm allen Donner, und aber lass mich Jesus. Absolut, absolut. Noch jemand? Noch was? Überleg noch, ob wir noch einsteigen in das nächste, weil der Mittler hat noch eine zweite Aufgabe. Ein bisschen später gestartet, das kriegt man, glaube ich. Die zweite Aufgabe, was würdet ihr sagen, ist die zweite Aufgabe?
Vom Mittler.
Wenn wir im 2. Mose 19 schauen.
Achso, wir hatten schon zwei, dass er der Botschaftsvermittler ist von Gott zu den Menschen.
Ja, okay, das ist für mich eins, ja. Okay. Also
okay, gut.
Das Wort von dahin und von dahin. So. Okay. Also ja, das ist für mich jetzt eins. Also, das sieht man immer an dem, was Gott auffordert, Mose zu tun. Ihr findet es gleich.
Das Volk zu warnen.
Zu warnen, okay, das sind aber auch Worte überbringen. Ja, also es ist auch eine Botschaft überbringen.
Das ist so heilig, das ist nochmal was anderes.
Aha.
Das ist irgendwie so priesterlich.
Aber ja, das, du hast gesagt, dass das Volk sich heiligt. Aber was steht ganz genau?
Nee, darauf steht Mose vom Berg zu dem Volk hinab, ja, okay. Und er heiligte das Volk.
Ah, genau, ach so, okay. Ja. Also allein die Formulierung ist schon interessant. Ja. Sag, nicht, sage ihnen, dass sie sich heiligen sollen, sondern heilige du sie. Also rüste du sie zu. Ja? Das ist gut. Machen wir schnell.
Ist es nicht vorm Einzug nach Jericho, dass es heißt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder tun?
Ja, ja, also das gibt es auch. Ja. Das gibt es auch. Mhm. Ja, ja. Also, dass Menschen dazu aufgefordert werden, da gewisse Maßnahmen zu ergreifen, das schon auch. Aber hier an dieser Stelle heißt es wirklich so, Mose, geh hin und heilige das Volk. Okay, das ist, glaube ich, auch nicht oft, dass das passiert, abgesehen von den Priestern vielleicht. Aber ansonsten ist das sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Warum ist es nötig, zu heiligen?
Weil Gott heilig ist.
Weil Gott heilig ist. Also Mensch und Gott wollen sich begegnen. Heiligung, der Mensch muss geheiligt werden. Warum? Weil Gott nicht unheiliger wird.
Ja.
Also, Gott wird kein Schritt.
Er tritt nicht in die Mitte.
Nee, okay. Kein Kompromiss. Ja. Also, er muss sie zurüsten. Die müssen anders werden. Gott wird nicht anders. Okay? Also, deswegen müssen die heilig gemacht werden. Sehr, sehr klar. Interessant ist natürlich, was genau. Also anders gefragt, wie hat Mose das fertiggebracht? Ganz blöd zu fragen. Wie hat er das geschafft? Interessant, es wird gar nicht näher beschrieben, gell?
Mhm.
Also es steht nur, heilige sie. Ja? Und sie sollen halt ihre Kleider waschen.
Und er heiligte das Volk.
Ja.
Wie gut. Hat er das gemacht?
Ja, das würden wir gerne wissen, gell? Wie hast du das denn auch gebraucht? Also, es wird nicht näher beschrieben, aber trotzdem interessant zu lesen, was sie daraufhin taten. Sie wuschen ihre Kleider. Was bedeutet das? Das hat damit zu tun.
Reinheit.
Ja. Aha. Okay, also Kleider, also was sie hier machen ist eigentlich, ich meine, kann Gott Schweißgeruch nicht riechen oder was ist das Problem?
Irgendwie eine Handlung, die zeigt, dass man eben auch den Dreck von innen wegmachen muss.
Genau, das ist also eine symbolische Handlung eigentlich, gell? Also etwas, was nach außen hin etwas veranschaulicht. Also Heiligung geschieht wie? Wird hier äußerlich veranschaulicht, dass jemand weiße, saubere Kleider anhat. Die Kleider stehen für den Zustand des Menschen vor Gott. Oder für ihn selbst, für sein ganzes Leben, für seinen Wandel. Ja? Und dementsprechend sieht das Kleid dann eben aus. Wenn es untadelig ist, wenn er selbst, wenn sein Leben, seine Werke, sein Tun, sein Denken, alles, ja, wenn es untadelig ist, dann hat er weiße Kleider an. Dann sind sie sauber, sind sie rein. Je mehr da Dreck drauf ist, desto mehr sind es eben schmutzige Kleider. Okay? Das ist das Bild, das dahinter steht. Ein schmutziges Kleid steht für Sünde, steht für Unmoral, steht für alles, was Gott eigentlich verabscheut. Und in diesem Sinne sollen sie ihre Kleider waschen. Fallen euch dazu gewisse Parallelen, sage ich mal ein. Wird dieses Bild weiterverwendet in der Bibel? Mit den Kleidern.
Im Testament.
Ja?
Johannes schreibt, jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich.
Der reinigt sich, ja.
Und dann auch hier in Offenbarung 19, das ist etwas ganz anderes.
Mhm.
Bei Offenbarung 19, 7, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es würde ihr gegeben, dass sie sich kleidet in ein feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechten der Heiligen.
Ja, so genau.
Da man heilig gemacht wird, reinigt man sich sozusagen. Mhm. Wenn ich weiß, dass Gott mich heilig macht, dann will ich heilig leben. Rein sein.
Richtig.
Ja. Als Reaktion.
Genau, ja. Richtig. Also aus dem heraus, was Gott gewirkt hat, habe ich selber dieses gleiche Anliegen und dieses gleiche Bestreben immer mehr dem zu entsprechen. Ja?
Genau.
Das ist eine geistliche Realität, das eine, und das andere muss hier immer mehr durch alle Poren durchdrücken. Ja?
So, wir reinigen uns nicht, um rein zu werden, sondern weil wir
rein sind.
Gemacht worden sind.
Ja. Ist so, ist richtig. Und hier wird es sehr, sehr gut ausgedrückt. Offenbarung wird es aber auch noch an anderen Stellen ausgedrückt. Offenbarung Kapitel 6 zum Beispiel. Da heißt es, beim fünften Siegel sieht er die Seelen unter dem Altar, die gemordet worden sind. Und dann heißt es, Herr, wie lange rächst du es nicht? Wie lange bleibt das alles offen? Und das heißt, das Vers 11, und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das ist natürlich eine schöne Aussicht, gell? Aber das Gute ist, ihnen werden auch wieder in einer symbolischen Handlung weiße Kleider angezogen, um sie zu zeigen, die sind gerecht von mir. Kapitel 7, können wir nur ein bisschen weiterschauen. Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Vers 13 noch. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu mir, mein Herr, du weißt es. Das ist interessant. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis gekommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie sind weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist ein Wunder. Versuch mal, dein Hemd mit Blut zu waschen. Geht eigentlich nicht. Aber das ist wiederum ein Bild zu zeigen, dass durch das Blut Jesu Christi wir rein und gerecht werden. Also so sehen wir, dass es hier in der Offenbarung ein sehr, sehr starkes Bild ist. Es zieht sich durch die Kapitel. Und da gibt es sogar noch mehr Stellen. Was ich interessant finde, ist Epheser Kapitel 6, Vers 14. Epheser Kapitel 6. Da klingelt uns auch ein bisschen, was es da geht, die Waffenrüstung. Okay. Und da gibt es Verschiedenes, mit dem wir angezogen sind. Ja, und was von all diesen Dingen, die da genannt werden, entspricht am ehesten dem Wort Kleidung oder Gewand, würde ich sagen. Es gibt ja Schild, es gibt ja Schuhe, es gibt Brustpanzer, umgürtet, also Gürtel. Was würde ich sagen, entspricht am ehesten Kleidung oder Gewand?
Der Brustpanzer,
ja, richtig, ja. Also, und was ist das für ein Brustpanzer? Es ist ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt wieder etwas, was wir angezogen haben, wo uns überdeckt eigentlich, weil das ist das, was noch verwendet wird, auch in der Bibel. Die Unterschied, also es gibt zwei Vergleiche, sag ich mal. Es gibt den Vergleich reines Kleid und schmutziges Kleid, oder es gibt angezogen sein und nackt sein. Das heißt, die Kleider generell sind eigentlich schon eine Bedeckung der Schuld, stellen schon etwas dar. Vor Gott muss man, ist das Schlimmste, wenn du ohne Kleider sozusagen gefunden wirst. Das heißt, du stehst mit deiner ganzen nichts bedeckt, so wie du von Natur aus bist. Das heißt, sündig, schmutzig, dreckig, stehst vor Gott. Also schlimmster Fall, bester Fall, du bist angezogen. Und dann aber ist es wichtig, welches Gewand wir eben anhaben. Das ist das andere Bild. Es wird dann nicht in dem gleichen Zusammenhang, sondern an anderen Stellen. Die einen, die haben ihr eigenes Gewand an, nämlich mit ihren eigenen Taten, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit, mit ihren eigenen Werken. Und das zählt vor Gott nichts. Das ist eigentlich wie wenn du nackt bist.
Wie bei der Hochzeit.
Ja, das ist.
Dieses Festgewand.
Genau. Ja. Richtig, da fragen wir uns ja, stellen sich auch wieder viele Fragen. Ja, wer kommt denn da dazu? Kennt ihr, oder? Dieses Gleichnis. Erst werden die einen eingeladen und kommen sie nicht rein. Ja? Oder die wollen nicht kommen. Sie haben dies zu tun, haben jenes zu tun. Und dann sagt er, geht da die Zäune und die Straßen überall und sammelt sie alle zusammen. Okay? Da heißt es dann aber schon böse wie gute. Interessant. Mhm. Ja? Also da heißt es schon, alle zusammenbringen. Und dann wird gefeiert sozusagen und dann wird einer dort gefunden. Der hat kein richtiges Kleid an. Und was passiert mit dem? Also es verwirrt uns, gell, weil wir denken, hä, wie kannst du erst da sein und dann wirst du wieder rausgeschmissen? Jesus geht es hier weniger darum, die späteren Abläufe im Detail zu beschreiben, wie das sein wird, sondern ihm geht es darum, zwei Dinge zu zeigen.
Der Buße getan hat, der kann bei ihm sein.
Richtig, also Punkt 1 ist, das Volk Israel, als die es zuerst bekommen haben, die haben es abgelehnt. Als Folge davon geht die Einladung an alle hinaus. Und sie kommen alle zusammen. Viele kommen, ja, und hören das Wort. Viele sind sogar dann ein Teil des Volkes Gottes, würde ich mal sagen. Also sind mit dabei, viele lassen sich sogar taufen. Aber wer nicht ein anderes Gewand bekommen hat, wer nicht eine andere Gerechtigkeit bekommen hat, der hat keinen Platz beim Gastmahl. Versteht ihr? Und das ist gleichzeitig eine Warnung an die, ich bin ja immer dabei, ich habe ja alles gesehen, ich habe alles gemacht, was man machen muss als Christ. Nein, du stehst mit deiner eigenen Gerechtigkeit da. Und das geht nicht. Okay, also darum geht es. Wenn du nachher mit allen meinst, da hineinzumarschieren, mit deiner ganzen Gemeinde, mit deinen ganzen gläubigen Freunden, schön, die werden dir nicht helfen. Du brauchst ein anderes Kleid, du brauchst eine andere Gerechtigkeit. Okay, also das ist die Botschaft, die transportiert werden soll. Weniger die genauen Abläufe, wie das später sein wird. Es ist klar, dass keiner dann bei dem Hochzeitsmahl erst dabei sein wird und dann rausgeschmissen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, sie klopfen an, aber Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ja. Also es sind alles Gleichnisse, es sind alles Bilder, die uns die Wahrheiten verdeutlichen. Also, Und was für mich aber noch ein wunderbares Bild auch in Bezug auf Kleider, was mir noch mal bewusst geworden ist. Schlagen wir nochmal auf Johannes 19. Das ist wirklich erstaunlich auch, wie auch hier etwas versinnbildlicht wird eigentlich oder veranschaulicht wird, eine wichtige geistliche Wahrheit. Johannes 19, Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Was sagt er jetzt hier? Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, siehe, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Also Punkt 1 hier ist natürlich, dass Gottes Schrift und sein Wort sich aufs Genaueste erfüllt. Das ist das Erste, was hier eigentlich im Vordergrund auch steht. Aber das Zweite ist, oder? Was machen sie? Wer ist derjenige, der ohne Kleider ist, der nackt ist? Christus. Unglaublich eigentlich. Und was tut er? Er gibt seine eigene Gerechtigkeit für uns, verteilt sie auf viele. Herrlich. Herrlich. Weil wie hier in diesem Bild wieder diese Wahrheit transportiert wird und gezeigt wird, Christus gibt seine Gerechtigkeit auf für uns. Wunderbar. So einen hohen Priester haben wir. Lasst uns anbeten. Den König. Herr, wie groß sind die Wunder in deinem Wort, wie wunderbar hast du uns all das schon vorverkündigt und hast uns alles vorbereitet. Und wie herrlich hast du es in Christus erfüllt, wie viel wunderbares, anziehendes Licht dürfen wir in ihm sehen, Herr. Deine ganze Offenbarung und dein klarstes und dein deutlichstes Handeln, Herr. Und wenn wir immer wieder Mühe haben, selbst das zu verstehen, dann liegt es an uns und wie weit wir von dir weg sind, Herr. Aber du erbarmst dich, Herr. Gibst uns deinen Geist und lässt es uns sehen, lässt uns darin jubeln und freuen, weil wir wissen, wir sind die davon profitieren dürfen. Wir sind die gewonnen haben. Wir sind die viel reicher sind als jeder Lottogewinner, Herr. Danke dir dafür, dass du es uns gegeben hast. Danke dir, dass wir Jesus lieben dürfen, dass wir ihn sehen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass alles gerade ist durch ihn, dass wir keine Furcht, keine Angst haben müssen, vor dir aufzutauchen. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Möge es auch durch unser Leben geschehen. Amen. Amen.
Ich habe euch schon was weitergegeben. Ich habe die Usche heute Morgen angerufen.